Dann schließen wir unsere Predigtserie jetzt ab. Ich wollte eigentlich schon mit unserer neuen anfangen. Wir gehen nächste Woche in die Bergpredigt. Oh, und ich freue mich so arg drauf. Und mich hat jemand ermutigt, sagt, oh, diese Lebenslust, das war so gut, da hätte ich weitermachen können. Da dachte ich, okay, wenn einer kommt, ist ja immer so, ne, auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen, machen wir das jetzt, ja, so. Wir hängen noch einen dran, ne, und ich dachte, das passt ja tatsächlich. Also, Lebenslust oder Lust auf Zukunft, das ist unsere Predigtserie. Und wir haben uns im ersten Teil angeschaut, dass auch wenn die Sachen unsicher sind in dieser Zeit, da braucht es nicht die, die starr sind und sagen, ich habe ja keine Idee, wie das funktioniert, sondern Mutige, die mutig Fragen stellen. Das kostet viel. Aber mutig Fragen zu stellen, wie geht das denn oder wie geht Gemeinde in den nächsten 20, 30 Jahren, jetzt schon heute diese mutigen Fragen zu stellen und Weichenstellungen, ja, das braucht einen Aufwand. Aber hey, zukunftslustig, Spaß dran zu haben, auch wenn die Dinge unsicher werden, zu wissen, wir haben einen guten Gott. Das war der erste Teil. Mein Bruder hat weitergemacht, hat uns erzählt, hey, in dieser Zeit, was brauchst du für Zukunftslust? Natürlich das Bewusstsein, wer du in Gott bist. Wie sieht Gott dich? Dann haben wir darüber gesprochen, dass ja, selbst wenn du Schmerz, selbst wenn du Leid erfährst, Unterdrückung erfährst, Ungerechtigkeit erfährst mit unserem Gott, hast du als Kind Gottes dieses absolute Privileg, dich immer wieder füllen zu lassen. Ne? Es geht nicht darum, dass der Schmerz und die Freude zwei Paar Schuhe sind, sondern dass du in den Schmerz immer wieder neue Freude eingießen kannst. Und heute schauen wir mal, was es bedeutet, mutig zu glauben, furchtlos zu leben. Und ich möchte mit euch einen sehr bekannten Mann aus dem Alten Testament betrachten, nämlich Daniel. Schon mal gehört von Daniel? Altes Testament? Bekannt, oder? So, und eine berühmte Geschichte, die auch im Kindergottesdienst laufen könnte, ist auch sehr bekannt. Was glaubt ihr, was kommt jetzt? Daniel in der Löwengrube, genau. So, ich lese mal den Text aus Daniel, Kapitel 6. Da heißt es, da befahl der König Daniel herzubringen und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Ich habe es eben schon erwähnt. Ich glaube, die größte Herausforderung in dieser Geschichte ist, dass wir sie als eine nette Geschichte für den Kindergottesdienst verpacken. In Wirklichkeit ist das eine richtig harte Geschichte, weil was dem Mann jetzt droht, ist Folgendes, Tod. In der Antike war dem Löwen den Fraß vorzugeworfen zu werden, immer eine Todesstrafe für Leute, die Verrat am Land ausübten. Ja? So, die sich als Ausländer nicht integrieren konnten, sozusagen. Das war die Todesstrafe für die Menschen. Und ich habe mich gefragt, sag mal, wie kommt es eigentlich dazu, dass dir sowas passiert? Ich meine, wo bist du falsch abgebogen? Welche Entscheidung hast du getroffen? Was hast du getan? Mit wem hast du dich angelegt, dass dir sowas widerfährt, oder? So. Und die kurze Antwort schon mal im Voraus. Bleib an Gott dran, liebe ihn von Herzen, suche ihn jeden Tag, besuch eine Trimestergruppe, geh regelmäßig in die Gottesdienste. Und das kann dir passieren. Oh, schade, oder? Aber es ist so. Schau mal, ich nehme euch noch mal ein bisschen in den Kontext rein. Ich liebe die Story. 587 vor Christus fällt Nebukadnezar in Jerusalem ein. Die zerstören dort alles, nehmen die Elite mit nach Jerusalem, nach Babylon. Und jetzt fristen sie ihr Dasein und fragen sich die ganze Zeit, so richtig zukunftsunlustig, oh no, was jetzt? Ich wiederhole es nochmal, ohne Perspektive sitzen sie an den Flüssen Babylons und da heißt es, an den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zithern, die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eines eurer Zionslieder. Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Geht es uns nicht auch oft so? Wir sind in der Arbeit, wir befinden uns nicht in der Kleingruppe, nicht im Gottesdienst, sondern wir sind auf fremdem Terrain. Menschen gendern, Menschen glauben was anderes. Der Kollege hat vielleicht einen Buddha auf dem Schreibtisch stehen und sagt, böse Welt. So ging es denen auch. Und Gott spricht genau in dieser Situation sein und sagt, hey, pass mal auf, wisst ihr, ich habe Gedanken des Friedens über euch und darüber hinaus, ihr sucht ihr dort, wo ihr seid, den Frieden dieser Stadt, den Shalom, die Ganzheit. Und du sagst dir, Gott, nein, nein, ich bin nicht in Jerusalem, im Tempel, in der Stadt des Friedens. Und Gott sagt, ich weiß, aber ich habe was in dich gelegt und deswegen Identität in Christus, zu wissen, wer du bist in Gott, was Gott dich gemacht hat, das ist so entscheidend. Und darf ich dir was sagen? Du bist das Potenzial in Gottes Hand für den Ort, wo du bist. Ja, du kannst in einer christlichen Einrichtung arbeiten und ich spreche dir das auch zu, du bist Gottes Potenzial, das er in seiner Hand hält. Und ich habe das gestern in der Jugend gesagt, ich verspreche dir eins, dass Gott versprochen hat, alle seine Verheißungen, die im Wort Gottes stehen, die wird er erfüllen. Aber das Potenzial, das er in dich gelegt hat, die Berufung, die er in dich gelegt hat, die erfüllt er nicht. Dafür trägst du die Verantwortung. Du trägst die Verantwortung, dass das, was Gott in dich hineingelegt, dass es auch zum Ausfluss kommt, dass daraus etwas entsteht. Und darf ich dir was sagen? Ein ganz, ganz schöner Spruch. Was Gott dir geschenkt hat, was Gott dir gegeben hat, dein Leben ist Gottes Geschenk für dich. Wer du bist, egal wie deine Geschichte aussieht, du kannst aus allem was machen, ist dein Geschenk. Und was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott zurück. Was du aus den Gaben, den Talenten, deinen Ressourcen, deinen Fähigkeiten, die du hast, wenn du das Gott zur Verfügung stellst, beschenkst du Gott. Das heißt, es ist ein Leben der Anbetung. Und das hat Daniel verstanden mit 15 Jahren. Und der König, der setzt ihm jetzt eine richtig, richtig krasse Aufgabe vor den Latz. Nämlich, er soll essen, was fremden Göttern geweiht war. Mit 15. Was machst du mit 15? Du isst. Nein, Daniel nicht. Er hat nicht gegessen und kam damit mächtig Probleme. Richtig große Probleme. Und lasst uns das bitte ein bisschen in den Kontext setzen, weil das ist wichtig. Lasst uns da ehrlich werden. Ja, schau mal, wir haben letztes Jahr ein Straßenfest bei uns in der Straße organisiert mit unseren Nachbarn. Und das war cool. Und wir haben Nachbarn eingeladen und das ist, ja, genau, in Babylon und wir rocken jetzt Babylon und so weiter. Aber du sitzt da als Pastor am Tisch und denkst so, hey, da will ja gar keiner was von mir. Die fragt mich gar nichts Theologisches oder Abläufe oder wie machen wir das und das. Keiner will was. Ich bin einfach nur der Nachbar. Ja, das ist schon mein Babylon. Und wenn die Predigt mal so richtig fetzen will bei dir, dann werd doch mal ehrlich. Ja, David, also klar, natürlich der in der Löwengrube, hätte ich auch so gemacht, logisch. Und mal ganz ehrlich, wir flippen doch schon aus bei den kleinsten Sachen. Ich habe vor ein paar Wochen hier in Heidenheim in einer anderen Gemeinde innerhalb der Allianz Gebetswoche gepredigt und nach dem Gottesdienst, da ging es ja um Mission, nach dem Gottesdienst kommt ein Mädchen auf mich zu, mit Tränen in den Augen, 15 Jahre alt, wie Daniel. Und sie sagt zu mir, weißt du, ich habe echt Schwierigkeiten in meiner Klasse und weint noch mehr und ich dachte so, vielleicht bist du gemobbt, weil du Christ bist. Und sagt sie, nein, das ist nicht das Problem. Weißt du, was das Problem ist? Ich weiß nicht, wie ich meine Klasse für Jesus erreichen soll. Wow. Kannst du für mich beten? Und ich dachte so, du solltest für mich beten. Jetzt mal ganz ehrlich. Du hast so ein Herz, ich brauche dein Gebet. Und es ist, sagen wir mal ein bisschen ehrlich, Daniel war ein Gestalter und es brachte ihn in jede Menge Ärger. Und ich stelle die Geschichte mal ein bisschen in den Kontext. Daniel 6, wir erfahren, dass Daniel innerhalb dieser 80, jetzt ist er 80 Jahre alt und innerhalb der Jahrzehnte diente er unter drei Königen. Jetzt dient er unter König Darius. Und Darius, das war so ein Organisationstalent, ja. Der ging in die Geschichte als Verwaltungsgenie ein. Der setzte über alles 120 sogenannte Satrapen. Das waren die Bewahrer des Friedens. Und über diese Satrapen setzte er drei Verwalter. Und einer dieser Verwalter war Daniel. Das fand ich doch richtig, richtig spannend, oder? Da heißt es jetzt in Kapitel 6, Vers 4, bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Du siehst bei Daniel, dass er etwas beherzt hat. Nämlich, dass er Zeit seines Lebens an Gott dran blieb, auch in einem richtig feindlichen Kontext. Das lebte. Und er war sogar den Dienern haushoch überlegen. Und ich dachte mir, was für eine grandiose Botschaft bis hierhin, oder? Also ich kann zum einen daraus lernen, nur bis hier, es geht nicht nur darum, einen grandiosen Start hinzulegen im Glauben. Ja, wir haben alle grandios, wir können alle erzählen von früher, vor 20 Jahren, da hat Gott was gemacht. Es geht nicht um einen grandiosen Start. Und ich bin da mal ein bisschen misstrauisch, wenn Leute immer erzählen, was Gott früher getan hat. Kennt ihr das? Ja, früher hat Gott, und da war früher und so. Die Frage ist, bist du in dem gewachsen? Was tut Gott heute durch dich? Das ist der Punkt, dranbleiben, ja. Ich lerne zum Beispiel auch, ich meine mit 80 Jahren, dass Gott zwar Senioren hat, aber keine Rentner. Ja, Amen, ja. Für Daniel ändert sich, guck mal, nochmal, dritter Punkt, in 65 Jahren gar nichts. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich zu Gebetsversammlungen gehe, dann will ich immer eine Veränderung haben. Ich will in Vollmacht beten und Gott, veränder jetzt und veränder jetzt. Und dann merke ich, dann macht es auch Sinn. Deswegen beten wir ja, weil Gott Dinge verändert. Aber für Daniel hat sich in 65 Jahren äußerlich überhaupt gar nichts verändert. Krass, oder? Es verändert sich überhaupt gar nichts und trotzdem ist er innerlich gewachsen und die Message ist doch, hey, wenn es nicht weitergeht, dann geht es vielleicht tiefer im Herzen mit Jesus, stimmt das? Zu verwurzeln. Und ich frage mich immer, wollen wir immer nur was von Gott oder merken wir, dass Anbetung und Gebet und Gebetsveranstaltungen und Lobpreisabende und dass ich in Gottes Gegenwart komme, einen Wert an sich hat, auch wenn sich nichts verändert? Ja, ich glaube, wir denken oft so sehr da drin, das lohnt sich nicht, ja, jetzt zu beten, da springt nichts für mich raus. Aber ich glaube, dass es Jesus wert ist, angebetet zu werden, ihm immer die Ehre zu geben, ihn in allem hochzuhalten, auch wenn äußerlich sich nichts verändert. Manuel, das hast du richtig gut gesagt. Amen. Du kannst in der Opferhaltung bleiben. Du kannst sagen, hey, wenn das nicht wäre, dann. Du kannst immer sagen, wenn mein Elternhaus nicht gewesen wäre. Du kannst immer sagen, wenn meine Schulbildung nicht gewesen wäre. Du kannst immer sagen, wenn mein Chef nicht ist, wenn der Schiedsrichter gestern anders gepfiffen hätte, wenn mein Pastor und so weiter und so weiter. Du bleibst immer in dieser destruktiven Opferhaltung. Oder du kannst sagen, hey, das ist überhaupt kein Grund, warum mich Gott jetzt in dieser Situation gebrauchen könnte, positiv, um einen Unterschied zu machen. Ja. Amen. Das ist so gut. Und jetzt, guck mal, der wird befördert. Daniel, Hammer, oder? Klingt doch nach einem tollen Tag. Du wirst befördert. Wer sehnt sich nach Beförderung? Wer denkt, er müsste eigentlich auch in einer ganz anderen Position stehen in der Arbeit? Seid ehrlich, komm. Genau. So, er wird befördert und du denkst so, oh yeah, irgendwie lohnt sich doch. 65 Jahre Gebet, der wird befördert. Und was äußerlich eigentlich nach einer Beförderung aussieht, ist in Wirklichkeit tatsächlich Chaos und bringt jede Menge Ärger mit sich. Nämlich die beiden anderen werden eifersüchtig und die wollen ihn zu Fall bringen. Und jetzt muss Daniel eine Menge Widerstand erleiden. Und dennoch bleibt er stark. Die Frage ist, wie er stark bleibt. Er erhält eine übernatürliche Stärke. Und das ist mir jetzt wichtig. Die nur in einer langfristig entwickelten Glaubensbeziehung mit dem lebendigen Gott entstehen kann. Ich liebe Altarrufe. Wir sehen uns nach eigenen Räumlichkeiten. Bühne, Altar, nach dem Gottesdienst. Wenn du jetzt empfangen willst, komm nach vorne. Kommt nach vorne, kontarabarabarada und Feuer vom Himmel. Verstehst du? Ich liebe das. Aber es gibt so ein paar Dinge, die kriegst du nicht auf Knopfdruck. Es gibt so ein paar Dinge, die hat Gott vorgesehen für dein Leben. Die plant er, die kommen aber nur in Existenz, durch eine langfristig entwickelte Intimität zu deinem himmlischen Vater. Drei kurze Punkte. Mein erster Punkt heute Morgen, wenn Gott dich erhöht, musst du damit rechnen, dass man dich niederreißt. Vielleicht kennst du das. Wir bleiben im Geschäft. Du kriegst jetzt eine Gehaltserhöhung oder du wirst befördert. Und eigentlich denkst du, hey, alle müssten sich mit dir freuen. Ja, so, du wirst befördert, Halleluja, ich meine, ey, du hast es ja auch verdient, oder? Also du bist ja wirklich tatsächlich auch einer der Besten, ne? Und dein Chef sieht es, ist doch selbstverständlich, du kriegst jetzt die Gehaltserhöhung, kriegst die Beförderung. Hey, Kollege, freut ihr euch? Keiner freut sich mit dir. Warum eigentlich? Was ist mit denen los? Es gibt dieses Krabben-Syndrom. Wir haben es in Dänemark festgestellt, wir waren in den letzten Jahren zweimal in Dänemark. Bei den italienischen Krabben funktioniert es nicht. Aber bei den dänischen, ne, du nimmst einfach eine Wäscheklammer, einen Faden, nimmst ein Stück Fisch und machst es irgendwo am Ufer ins Wasser, wo Steine sind. Ich sage dir, innerhalb von einer halben Minute beißen da 5 Krabben an und du ziehst die einfach hoch. Ist gut. Koch die nicht, ich habe es probiert, lohnt sich nicht. Aber wenn du die dann im Eimer hast, dann hast du das Gefühl, dass eine Krabbe sagt, ich büchse jetzt hier aus, mir reicht es. Nee, das war jetzt nicht mein Ende, ich will hier raus. Wisst ihr, was die anderen Krabben machen? Die ziehen sie nach unten. Die wollen sich gegenseitig irgendwie beklettern, Entschuldigung, und ziehen sich gegenseitig nach unten. Und ich glaube, das ist das Krabbensyndrom. Gott spricht etwas zu dir. Das kann auch passieren, wenn Gott ganz persönlich zu dir spricht. Hey Leute, das passiert sogar in Ehen, habe ich festgestellt. Gott spricht etwas zu deinem Partner. Und du sagst, Schatz, Gott hat gesprochen. Endlich, ich habe so im Gebet empfunden, wir sollen mal übermäßig spenden. So richtig, das ist völlig verrückt, ich weiß es, das Geld haben wir nicht. Oder Gott spricht, wir sollen etwas tun, wir sollten einen Dienst anfangen oder irgendwas. Und dein Ehepartner sagt, spinnst du? Hast du noch alle? Geht's noch? Wir haben das erlebt, als wir unsere theologische Ausbildung beenden mussten, dann mussten wir das in einem Vollzeitjahr machen. Wir haben unsere Jobs gekündigt, wir haben unser Auto verkaufen wollen, wir haben 20.000 Euro, die wir für unser Häuschen angespart haben, da reingesteckt. Leute aus der Gemeinde haben gesagt, ihr seid so cool. No. Einige. Andere haben gesagt, spinnt ihr? Ihr habt doch gute Jobs. Seid doch jetzt gut angekommen. Was macht ihr danach? Wir gehen in unsere Heimatstadt und wir gründen Gemeinde. Aber wie, mit wem, was? Wir wissen es nicht. Spinnt ihr? Verstehst du, dieses Krabbensyndrom? Gott spricht was zu dir. Du hast ein Gefühl, lass uns vorwärts gehen und andere sehen es nicht. Die können es nicht verstehen. Und damit musst du rechnen, weil weißt du warum? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. Und es gibt wohlwollende Menschen, sogar in deiner Familie, die meinen es richtig, richtig gut mit dir. Aber sie wollen dich niederreißen. Also wenn Gott dich erhebt, musst du damit rechnen, dass die Menschen dich niederreißen. Und da heißt es dann weiter in den Versen 5 und 6, da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Schau mal, Vers 5, sie konnten ihm nichts nachweisen. Cooler Typ, oder? Du konntest ihm nichts nachweisen. Wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Vers 6, es sei denn am Ende, wir finden irgendwas, wir können da irgendwas drehen mit seinem Glauben. Das ist so ein Glauber. Das ist so ein Gläubiger, gell? So, da macht man jetzt fest. Voll fies, oder? So, da kriegen wir ihn ran. Wir haben versucht, Schmutz auszugraben, ging nicht. Aber der Plan ist jetzt, und ich glaube, dass das Problem ist, was ich westliches Christentum bezeichnen würde. Wir haben irgendwie so diese Idee, dass wenn wir nah an Gott dranbleiben, wenn wir an Gott sind, dass wir nie Probleme kriegen. Das stimmt aber nicht. Du kannst richtig treu bleiben an Gott. Du kannst festhalten an ihm. Du kannst ihn von ganzem Herzen lieben. Du kannst ein gesegneter, ein gesalbte Frau, gesalbter Mann Gottes sein. Aber du wirst feststellen, sowas kann dir keiner ersparen. Die Realität ist, stimmt einfach nicht. Ja? Und ich sage es immer wieder, wenn du nicht bereit bist, wegen deines Gehorsams gegenüber Gott auf Widerstand zu stoßen, bist du nicht bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Ich glaube, im Königreich Gottes, wenn wir vorwärts gehen, stoßen wir immer auf Widerstand. Und wenn du nicht bereit bist, auf diesen Widerstand zu stoßen, diesen Widerstand zu konfrontieren, bist du nicht bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Und die Botschaft ist, Ich mache mir nie Sorgen, wenn es Widerstand gibt. Nein, ist sie nicht. Ich flippe aus, wenn es Widerstand gibt. Ich bin der größte Schisser hier. Ja. Aber wenn man sich das mal reflektiert, dann ist doch tatsächlich die Botschaft, ich muss tatsächlich nicht ausflippen, wenn es Widerstand gibt. Und eigentlich, das kommt mir dann wirklich in einer sehr ruhigen Minute, dass ich mir doch eigentlich Sorgen machen müsste, wenn es keinen Widerstand gibt, wenn nicht Leute gegen dich aufstehen. Stimmt das? Die einen, beiden anderen Verwalter sagen, wir gehen zum König, wir schmieren ihm Honig ums Maul, wir sagen, hey König aller Könige, aller Könige, aller Könige, aller Könige, unser absoluter Lieblingskönig, wir lieben dich. Und ganz ehrlich, scheinbar war es so, dass auch die Israeliten zu ihrem Gott beten durften. Und die sagen, hey, das kann doch nicht sein. Wir sollten es mal so machen, dass 4 Wochen lang keiner zu irgendwem oder irgendwas beten darf, sondern nur zu dir, König, weil du der Coolste hier bist von allen. Was sagt Darius? Klingt gut. Klingt richtig gut. Ihr Beine habt ja doch was drauf. Super, machen wir. So, jetzt wurde das Dekret erlassen, ne, dass kein anderer irgendetwas oder wen anbeten durfte, außer König Darius. Und das war jetzt für Daniel natürlich ein Problem. Ne? Denn sie wussten, dass er ein großer Mann des Gebets war. Und darf ich dich ein bisschen challengen? Ne? Ich frage mich, wenn heute jemand so ein Gesetz erlassen würde, hier in dieser Gegend von Heidenheim, wer würde sich um dich Sorgen machen? Jemand sagt, 30 Tage lang darf nicht mehr gebetet werden. Wer wird sich ernsthaft um dich Sorgen machen? Sag jetzt haben wir ihn dran. Und du hast 3 Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die erste Möglichkeit ist, du sagst, ich bin 80 Jahre. Ein Monat zu beten oder nicht zu beten, das geht, oder? Kriegen wir hin, ich habe 80 Jahre gebetet und so. Gott hat bestimmt kein Problem, wir beten einfach einen Monat nicht. Das wäre die erste Variante. Die zweite Variante wäre zum Beispiel, du könntest sagen, hey, ich war jetzt bei Manu in der Kontemplation-Kleingruppe, ich mache es still. Oder die dritte Möglichkeit, was du auch hättest tun können, ist, du betest weiter öffentlich und du riskierst damit tatsächlich deinen Tod. Und jetzt stelle ich die Frage, wie kam es zu so einem kühnen Glauben? Warum provoziert der das so? Wie kommt es dazu, dass er sagt, ich weiß, ich könnte jetzt sterben dabei, ich mache es aber trotzdem. Und es führt mich zum zweiten Gedanken, der mich wirklich ermutigt, stark zu bleiben, nämlich, wer sich hinkniet, um zu beten, hat die Kraft, um zu stehen. Und das Gebet im Knien ist eine mächtige Handlung. In Vers 10 und 11, das ist so kraftvoll, da heißt es, da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus, das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst 3-mal am Tag tat. Darf ich dich fragen, was tat er? Er tat das, was er immer tat. Kein Altarruf, kein gesalbter Prediger von was weiß ich woher kam. Helf mir. Er tat das, was er immer tat. Schau mal, unsere erste Reaktion sollte doch eigentlich auf Prüfung, sollte doch immer sein, hey, wir gehen ins Gebet. Aber unsere Sprache, die verrät uns so oft, wenn wir zum Beispiel sagen, jetzt hilft nur noch beten, verrät uns doch eigentlich, ja? Was sagen wir denn damit eigentlich? Überleg mal, dein Kind kommt. Ich meine, unsere Kinder sind jetzt 6, 8 und 10 und mal später, die sind erwachsen, die haben richtig, richtig Probleme, studieren, was weiß ich was, ja, wissen nicht, wie sie ihre Rechnung bezahlen müssen, haben richtig Probleme, vielleicht Eheprobleme oder sonst irgendwas. Und sie rennen zu Pontius und Pilatus und suchen um Hilfe und haben Ansprechpartner und so weiter. Aber sie wissen einfach nicht mehr ein und aus und auf einmal denken sie, ja, rufen wir mal Papa an. Wäre das nicht eine Bankrotterklärung? Aber ist es nicht oft so, dass manche Dinge ärgern uns, manche Dinge frustrieren uns, manche Dinge, die kriegen wir einfach nicht unter die Füße und wir suchen was weiß ich was, anstatt unsere erste Reaktion sein sollte, Wir gehen zu unserem himmlischen Vater und wir lassen unseren Frust eine neue Freude ein. Das sollte doch unsere erste Reaktion sein. Wir können beten. Wir haben das Privileg und deswegen Identität, vor den Thronsaal Gottes zu kommen, in den Thronsaal Gottes zu treten. Wir haben eine Audienz beim König. Wir haben diesen Gott, der unendlich viel größer ist, der das Nichts ins Dasein gerufen hat, der sich wirklich bewegen kann in unserem Leben. Und weißt du, im Alter von 15 Jahren entschied sich Daniel, Gottes Gegenwart zu seiner Top-Priorität zu machen. Mit 15. Und ich glaube, eine der wichtigsten Dinge, die du tun kannst, dich zu positionieren und dich zu entscheiden, Gott nicht als so eine Art Beruhigungspille in der Tasche mit sich tragen, als so ein, wenn alles schief geht, dann können wir noch irgendwie Gott mit ins Boot holen, sondern er sagte mit 15 Jahren, ich setze Jesus zuerst, jetzt nicht wir. Die Top-Priorität meines Lebens ist Gottes Gegenwart, morgens, mittags, abends. Weißt du, Daniel, der hat eine Vorstellung davon gehabt, er hat einen Plan, wie er sein geistliches Leben kultivieren konnte und er hat lange vor dieser Bedrohung entschieden, Gottes Kindschaft anzunehmen und in ihr zu wachsen. Und deswegen bieten wir Kleingruppen an. Deswegen sagen wir, hey, wo gibt's Orte, wo du ganz neu inspiriert wirst? Natürlich hast du einen stressigen Alltag, aber es geht darum, dass du vor den großen Baustellen gerüstet bist und eine intime Beziehung zu Jesus lebst. Du entscheidest dich vorher. Und der Plan sieht so aus, ich will deine Stimme hören, Gott. Ich muss mich oder ich will mich von deinem Geist leiten lassen. Ich brauche deine ständige Kraft. Ich möchte in der Intimität, in der ständigen Gemeinschaft mit dir, Heiliger Geist, leben. Deshalb betet er auch dreimal am Tag. Das war der Plan. Und hör zu, wenn du keinen Plan hast, dann planst du zu scheitern. Jeder, der von uns ein Haus baut, weiß das. Wir müssen Pläne machen. Aber zum geistlichen Leben ist es nicht so oft klar. Aber ich glaube, wenn du keinen Plan hast, wie du in der Intimität zu deinem himmlischen Vater wachsen kannst. Und Plan sieht folgendermaßen aus. Ich gehe mit meiner Frau in zwei Wochen für 3 Tage ins Gebetshaus. Wir merken, da kommt man besser in Gottes Gegenwart. Ich habe im Sommer eine Klosterauszeit geplant. Und nicht nur die großen Highlights des Jahres, sondern wöchentlich, monatlich, wöchentlich, täglich einen Plan zu haben, wie kann ich in der Intimität zu meinem himmlischen Vater wachsen. Das ist so, so wichtig. Und ich glaube, wenn wir noch nie im Gebet vor Gott gekniet sind, wenn wir Gott immer noch als einen fremden Gott verstehen, dann wirst du wahrscheinlich auch im Glauben nicht wachsen können. Das ist die Wahrheit, das ist einfach die Tatsache. Und in dieser Welt geht gerade so viel vor sich. Und vielleicht ist jemand heute Morgen hier und sagt, ich habe das total verstanden, was in dieser Welt gerade abgeht. Jetzt mal ein Gespräch mit jemandem gehabt, so, ja, ich weiß, was da abgeht in der Welt, weißt du? Mir brauchst nichts erzählen, so. Aber weißt du, was hier wirklich passiert? Ich glaube, dass es ein Kampf um unser Herz ist. Stürzt du dich da rein? Verwendest du dafür viel Energie oder sagst du, nee, ich will trotz allem, und ich ignoriere das nicht, was da ist, ich will trotz allem in der Intimität zu Jesus wachsen. Und hey, wir reden hier nicht über einen Disney-Film, oder? Also die Löwen waren echt. Die haben echt zugebissen, die hatten Krallen und die hatten eine Woche nichts zu essen. Ja? Und natürlich, und ich komme zum Schluss, Daniel hatte ja so einen mega Erfolg in der Löwengrube. Also was da jetzt genau passiert ist, ob er da irgendwelche Tricks, Jedi-Tricks angewandt hat oder geboten hat, in Jesu Namen, ich weiß es nicht. Aber es ging so aus, früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Warte. Nein. Ich will jetzt wissen, wie das ging. Wie war das jetzt? Ganz genau, technisch, wie hast du es gemacht? Die Antwort in dem Text steht, denn er hatte Gott vertraut. Ja, ich weiß schon, Vertrauen und so, aber wie lief das jetzt ganz konkret? Seid ihr bei mir? Er hatte seinem Gott vertraut. Und ich kann dir nicht versprechen, ich sitze nicht hier und sage, wenn du jeden Tag Gott suchst, dann wird alles wie Daniel in der Löwengrube. Vertrau einfach nur, alles geht immer glatt aus. Du wirst, wenn du die Stellung beziehst, nie Konsequenzen zu befürchten haben. Ich sage auch nicht, dass sich nie was gegen dich richtet und du nicht ausgegrenzt oder übersehen wirst, dich über Vorteile und ungerecht behandelt fühlst. Das kann alles passieren, das verspreche ich dir nicht. Aber mein letzter Punkt, und das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Wenn du nach den richtigen Koordinaten lebst, kannst du die Ergebnisse immer Gott anvertrauen. Schau mal, das ist doch der Teil, der für uns so schwer zu verstehen ist. Wir sagen, Gott, wenn du mir den Plan zeigst, wenn du mir den Weg zeigst, wenn es für mich sinnig erscheint, wenn die Lösung nach meinem Gusttor ist, dann ist Gott immer drin. Stimmt das? Stimmt nicht. Daniel wusste nicht, dass es gut ausgeht. Aber er stand vor dieser Entscheidung, tue ich das, was ich immer tue? Oder knicke ich jetzt ein? Und für mich ist ein Herzensanliegen, dass wir als Gemeinde, dass jeder Einzelne als Gemeinde wächst. Und dass wir verstehen, dass Gott zwar versprochen hat, dass er alle seine Verheißungen, die er in seinem Wort über dich ausgesprochen hat, dass er sie erfüllen wird. Aber dass er niemals versprochen hat, dass er auch das Potenzial entfaltet, das er in dich reingelegt hat. Und ich möchte heute Morgen zu euch sprechen, möchte euch ermutigen, möchte euch anfeuern, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die vielleicht folgendermaßen aussehen könnte: Ich gehe nach Hause, ich nehme einen Zettel in die Hand, ich sage meinem Schatz, pass mal kurz 10 Minuten auf die Kinder auf, ich setze mich jetzt hin und ich frage den Heiligen Geist, was ist dein Plan für mich? Was möchtest du sprechen? Hey, wie kann ich in der Intimität zu dir, Jesus, wachsen? Weil ich nicht darauf vertrauen möchte, dass alle halbes Jahr mal ein Starprediger vorbeikommt und einen Altarruf macht, sondern ich habe heute Morgen gelernt, dass wenn ich in der Intimität zu dir wachsen will, dann geht es darum, dass ich einen Plan habe. Was ist deine Kleingruppe? Was möchtest du gern? Welchen Schritt möchtest du gerne gehen? Was ist dein nächster Schritt, den Gott dich heute Morgen ermutigt zu gehen? Und soll ich dir was sagen? Es ist unmöglich, dass du einen Gottesdienst verlässt, ohne verstanden zu haben, Gott möchte mit mir einen nächsten Schritt gehen. Und ich möchte zu der einen Gruppe sprechen und euch ermutigen und gerne für dich beten. Wenn du das magst, dann lade ich dich ein, die Augen zu schließen. Du musst sie nicht schließen, selbstverständlich. Aber du darfst sie gerne schließen. Und ich glaube, es ist immer so wichtig, so ein sichtbares Zeichen vor Gott. Sag, ich bin hier. Und wenn du magst, keiner schaut dir zu, dass deine Hand heben und sagen, ich bin hier. Ich bin hier. Gott, du hast heute Morgen zu mir gesprochen. Und ich habe diesen Herzenswunsch. Ich möchte in Intimität zu Jesus wachsen. Ich möchte in dieser Intimität gedeihen. Ich möchte näher an Jesu Herz. Vater, ich danke dir, dass Menschen heute Morgen hier sind und gesagt haben, yes, ich möchte. Und ich bitte dich, dass du kommst und dass du durch deinen Heiligen Geist etwas Neues startest und etwas Neues beginnst in den Herzen. Ich bitte dich für neues Maß. Ich bitte dich, dass du die Herzen füllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Und ich bitte dich, dass du sie an der Hand nimmst und weiterführst, dass es deine Gedanken sind, dass es deine Impulse sind, die über diesen Leuten wachen und ruhen, Herr. Hey, danke, dass du uns ausstattest in dieser Zeit, für diese Zeit und dass du uns allen Grund gibst, Lust auf das zu haben, was kommt. In Jesu Namen. Amen.